Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Wow, ich freue mich so sehr auf diese Folge. Franzi, du bist heute bei mir.
Ja, extra hergefahren.
Ey, unglaublich. Also, Leute, Franziska Böhler, ich würde sagen, eine der bekanntesten und größten Stimmen, die wir in der Pflege haben. Franzi, danke, dass du heute hier bist. Wirklich, also ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen können. Und klar, surprise, surprise, wir reden über den Pflegenotstand. Ein Thema, welches du schon vor 5 oder 6 Jahren, ich glaube 2020, richtig, richtig groß, sagen wir mal, nach außen gebracht hast. Und ich starte jetzt einfach mal ganz platt mit einer blöden Frage. Hat sich was geändert seitdem?
Systemisch?
Ja.
Hat sich gar nichts geändert. Aber das ist ja so ein Ding, das war uns ja klar. Eigentlich wussten wir das, dass sich systemisch in so kurzer Zeit nichts ändern kann. Und den historischsten Zeitpunkt haben wir, glaube ich, verpasst.
Was meinst du, was war der historische Zeitpunkt?
Der historische Zeitpunkt, da würde ich die Pandemie benennen. Ja. Das wäre quasi aus meiner Sicht der Impuls auch für alle Menschen gewesen, etwas zu ändern, zwar tiefgreifende Änderungen vorzunehmen. Und da sind wir jetzt leider dran vorbeigeschlittert.
Man muss ja sagen, also stimmt das eigentlich, dass, was ich gesagt habe, 2020 war das so, wo der Peak, aber ich meine, du warst schon vorher aktiv.
Ich habe 2017 angefangen.
2017.
Das erste Buch habe ich 2019 geschrieben und 2020 ist es dann publiziert worden, ja.
Das stimmt, deswegen, ich habe das ein bisschen verwechselt. Das Ding, man muss ja sagen, ich bin ja in dieses, ich sag's jetzt mal, in dieses Game, ne, im Internet, Instagram-Welt, bin ich ja auch erst 2020 eingestiegen. Da warst du ja schon, also da warst du ja omnipräsent schon zu diesem Zeitpunkt und ich gebe dir absolut recht, die historische Chance war die Pandemie. Und man muss ja fairerweise sagen, dass dort ja eigentlich verhältnismäßig sehr, sehr viel eigentlich über die Pflege gesprochen wurde. Einfach jetzt nochmal, wir gehen mal kurz zurück, wir müssen ja einfach jetzt nochmal kurz über diese Pandemie reden. Ich weiß, das ist immer so ein leidiges Thema, wo viele immer sagen, will ich gar nicht mehr drüber reden. Aber wenn du jetzt nochmal nachdenkst, was waren für dich so die Momente, wo du eigentlich dachtest, jetzt könnte sich wirklich was ändern. Also jetzt haben wir vielleicht die Chance, dass sich für die Pflege wirklich etwas tut.
Gar nicht mal Momente während der Pandemie, sondern einfach aus der Aufmerksamkeit und Not geboren. Und das waren zwei wichtige Dinge, an die erinnerst du dich sicherlich auch noch. Das erste war diese Pflegepetition vom Stern damals.
Du warst auf dem Titelbild, ne?
Ja, krass. Ich war auf dem Titelbild, aber auch wäre ich es nicht gewesen. Das war die erfolgreichste Online-Petition aller Zeiten. Sowas hat es vorher nicht gegeben, auch für kein anderes Thema. Und dann hatten sich auch so viele Prominente daran beteiligt. Und das war immer sowas, in meiner Vorstellung brauchte es quasi die Öffentlichkeit, die nichts mit Pflege zu tun hat, um sich für dieses Thema einzusetzen. Und das passierte.
Und war er eigentlich da in dieser Situation?
Ja,
ne?
ja, genau. Und da habe ich wirklich gedacht, das ist es jetzt. Und wie es immer so ist, wenn man viel Hoffnung und Ressource und Mühe in Projekte oder Dinge setzt und investiert und dann einfach nichts passiert, dann finde ich, ist das immer hart. Also dann es ist, ich will gar nicht mal sagen, Enttäuschung ist das falsche Wort, aber du hast dir was erhofft. Für, nicht für dich, sondern eben für alle anderen. Und ich glaube, ganz viele andere haben auch gedacht, das könnte jetzt was werden. Ja. Und dann verpufft es einfach so. Also ich darf zitieren. Es ist ja im Bundestag eingereicht worden. Es war ja eine Bundestagspetition. Und es ist mehr oder weniger abgeschmettert worden mit den Worten, wir sehen keinen Handlungsbedarf.
Und wie bitte?
Ja.
Wo? Also in der Pflege, ne? Also diese Aussage, oder?
Das war schon wirklich, wirklich bitter. Das habe ich ganz schwer verknusen können. Und das Zweite war tatsächlich dann diese Joko und Klaas-Doku. Mhm. Da hast du ja auch mitgemacht. Wir haben ja beide mitgemacht. Mhm. Und auch das war keine 5 Minuten nach Ausstrahlung. Ich weiß gar nicht, was geplant war. Grill den Hensler oder sowas. Und dann kam ja Joko und Klaas. Keine 5 Minuten später war das ganze Internet ja voll mit Pressemitteilungen.
Komplett.
Das hat ja geballert wie nichts Gutes. Und das war das Zweite, wo ich dachte, jetzt aber. So, weil in meiner Welt konnte danach nichts mehr kommen, was das Ganze hätte toppen können. Also rein ja, aus öffentlichkeitsarbeitstechnischen Gründen.
Oder?
Ja, ja.
Also ich war ja nur am Rande in dieser Dokumentation, wo Maike Ister ja damals mit der GoPro die ganze Schicht auf der KMT-Station sozusagen ja das gefilmt hat.
Ja.
Du hast da ja echt krasse und wichtige Statements abgegeben. Also ich hatte da so ein paar Videos, das ist ja irgendwie durch Zufall entstanden. Aber da dachte ich mir auch, ey, das lief, ich glaube, 6-7 Stunden lief das am Stück. Das lief die ganze Nacht durch, ne? Wie du sagst, das Internet ist explodiert. Mm. Bei mir war das ja damals so der Start, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich wirklich mit Instagram an.
Mm.
Das, also vorher habe ich das ja eigentlich gar nicht so gemacht. Bei mir war das so ein bisschen der Katalysator. Aber du hast ja gesagt, bei dir gab es ja schon noch ganz andere Punkte. Ihr wart ja schon dran, ihr habt versucht, über die Öffentlichkeit zu kommen. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Pflege, also die Berufsgruppe Pflege, hat ja ein extremes Problem, sich zu organisieren.
Mhm.
Und sagen wir mal wirklich, zu sagen, wir treten in Gewerkschaft, Berufsverbänden, wir setzen uns mit Kammern auseinander und ähnliches. Also diese ganzen Konstrukte, die uns ja auch wirklich weiterbringen könnten, werden ja seit Jahrzehnten von der eigenen Berufsgruppe, ich sage jetzt mal so ein bisschen auch ignoriert. Jetzt hat man den anderen Weg über die Öffentlichkeitsarbeit, was in meinen Augen auch Berufspolitik ist. Mhm. Man vertritt den Beruf nach außen, man benennt Missstände, man setzt sich ein für ein besseres Image in der Pflege. Das hatte ja zum Zeitpunkt eine Handvoll Leute, haben das ja online schon gemacht. So, jetzt hast du diese ganzen Momente, dann kriegt die Joko und Klaas-Doku auch noch einen Fernsehpreis. Also mehr Aufmerksamkeit kann die Pflege ja eigentlich gar nicht bekommen. Aber dann?
Ja, also ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das alles so große Wellen schlagen wird. Der Vorteil oder Glück für mich oder für uns war, dass dieses erste Buch einfach zu Pandemiezeiten rauskam. Das hatte ich nicht geplant, das wusste ich nicht. Es wäre so und so publiziert worden, aber es hat einen Nerv getroffen einfach. Und somit haben sich eben auch Menschen mit dem Thema beschäftigt, die es sonst nicht getan hätten. Und dann kam das alles ins Rollen. Und dann war es einfach so, dass ich da reingerutscht bin. Ich hatte das nicht geplant und es war auch
genau, das ist jetzt auch meine Frage. Wie entscheidet man, also du hast ja auf der Intensivstation, ich sag jetzt ganz platt, du hast auf der Intensivstation ganz normal gearbeitet. Also du hast deinen Beruf ausgeübt.
Ja.
Und dann auf einmal stehst du in Talkshows, du schreibst ein Buch, das geht durch die Decke, du stehst vorne und kriegst für diese Dokumentation den Fernsehpreis überreicht, also ne, stellvertretend überreicht und diese ganzen Dinge, du bist mit Menschen auf einmal in Kontakt, die wirklich auch was entscheiden können, die, sagen wir auch mal, in der Öffentlichkeit wahnsinnig bekannt sind und auf einmal bist du selber in der Öffentlichkeit mega bekannt, also das muss auch ein krasses Gefühl sein, von der Intensivstation dann auf einmal dazustehen und zu sagen, boah.
Das war furchtbar, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin noch nie jemand gewesen, der sich in die Öffentlichkeit gedrängt hat oder das wollte. Ich habe dem Verlag ganz am Anfang gesagt, das weiß ich noch, ich werde niemals ins Fernsehen gehen. Und dann haben die mich ausgelacht und ich dachte, nee, ich meine das ernst. Aber es wusste ja schon jeder, das wird nicht ausbleiben und das gehört nun leider auch dazu. Aber ich habe und bis zum heutigen Tag vor jeder Talkshow, vor jeder Fernsehaufzeichnung Herzrasen, ich schwitze, mir ist schlecht. Ich habe das Vaterunser wieder gelernt aufzusagen. Es ist nichts, was ich anstrebe und was ich gerne gemacht habe, bis heute nicht. Trotzdem passierte das alles auf einmal und es hat sich sicherlich auch das Gefühl eingestellt, dass ich habe mir das selber aufgeladen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, vielleicht auch etwas Großes. Und ich habe ein paar Wochen und Monate auch daran geglaubt. Im Endeffekt, wenn man das reflektiert, war das völlig größenwahnsinnig. Aber irgendwie habe ich mich daran geklammert und ich habe das Gefühl gehabt, ich trage Verantwortung.
Ich wollte gerade sagen, da kommt auch viel Druck und Verantwortung. Ne?
Die ganze
Berufsgruppe, also ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Wir haben 1,7 Millionen Pflegende, professionell Pflegende in Deutschland ungefähr. Ich bin sicher, dass über 50% dich kennen. Und das ist ja auch Druck, diese Verantwortung dann zu tragen, weil viele Leute haben ja dann auch Hoffnung.
Hm.
Und da möchte ich jetzt ehrlich ein Kompliment machen. Du machst das ja auch richtig gut. Du hast die passenden Worte, du sitzt da auch, wenn du vorher nervös bist und ne, dir, sagen wir mal, eigentlich der Schweiß gerade irgendwo runterläuft, ne, und du völlig aufgeregt bist, hast du ja immer richtig geile Statements abgesetzt, das souverän gemacht und hast uns da richtig stark vertreten. Und viele sehen das ja auch und haben dann ja auch diese Hoffnung. Und ich glaube, das bündelt sich ja dann. Das weißt du ja auch. Mhm. Also du kriegst ja sicherlich dann auch Nachrichten, wo die Leute sagen, boah, geil, dass du da warst, hast du mega gemacht und sag doch mal beim nächsten Mal das oder mach doch mal dies oder du musst das ansprechen oder was weiß ich. Ne, da kommt sicherlich viel zusammen.
Das wollte ich gerade sagen, es ist nicht Hoffnung, es ist eine Anspruchshaltung, die sich entwickelt hat. Und das ist das Problem gewesen dann auch da. Ich konnte dann nicht mehr unterscheiden einfach, was ist meine Aufgabe, was muss ich machen. Im Endeffekt hätte ich gar nichts gemusst. Ja. Ja. Auf der einen Seite habe ich mir das selber aufgeladen, weil ich das machen wollte. Natürlich ist es für dich selber auch ein schönes Gefühl, wenn du Zuspruch bekommst. Das will ich, das wäre gelogen, hätte mir das nicht gefallen. Absolut, und wäre das nicht schön gewesen. Ja. Aber die Anspruchshaltung und auch, es war so, als wäre ich Verfügungsmasse. Als müsste ich jetzt funktionieren für im Endeffekt fremde Menschen, die dann auch sauer geworden sind, wenn wir mal nicht einer Meinung waren oder wenn ich irgendwas gemacht oder gesagt habe, das halt eben nicht der Haltung von anderen Leuten entsprach, habe ich richtig auf den Deckel bekommen und das nicht in Einzelfällen.
Das ist krass und ich glaube, das meinst du auch, das ist ein allgemeines Problem. Ich habe ja gerade gesagt, die Berufsgruppe ist auch ja sehr träge, was, sagen wir mal, selbst der Aktivismus dann so angeht, ne? Und dass viele dann einfach denken, ach, die Franzi, die macht das jetzt. Die richtet das, ne? Also die sitzt doch jetzt da und dann kommt diese Anspruchshaltung, soll die das doch mal machen? Die macht das doch gerne oder so. Ich sag's jetzt mal ein bisschen so überspitzt, ne? Aber meinst du, dass das auch so ein Problem dann ist? Also, dass die Berufsgruppe sich dann auch darauf ausruht und sagt, Leute werden das schon für uns richten?
Das ist zum einen das Ausruhen und was ich auf der anderen Seite auch erfahren habe, während der Pandemie haben ganz viele KollegInnen auch gemerkt, dass das Aufmerksamkeit zieht, sich da jetzt einzuklinken und über die Dinge zu sprechen und ich sag's, wie es ist. Es haben sich viele Profile entwickelt, die nicht der Öffentlichkeitsarbeit wegen auf einmal Instagram hatten und ins Fernsehen wollten, sondern das hatte egoistische, persönliche Gründe. Und da muss man auch sagen, vertreten die einzelnen Akteure den Berufsstand ja auch nicht immer würdig, sondern du kennst diese Videos, Pipi Kaka, Windel anziehen und oder einfach nur Polemik rausknallen, damit es Klicks gibt. Deswegen habe ich mich auch wirklich bisschen distanziert rausgezogen, bis auf ganz wenige. Du sitzt mir gegenüber, du gehörst dazu. Du bist auch einer von denjenigen, der nie was von mir wollte. Das muss ich auch so sagen. Das waren nicht
stimmt
viele.
Stimmt nicht ganz. Lass mal ehrlich sein.
Nee, das ist schon, nein.
Also während des Streiks, habe ich da, also du kannst dich sicherlich erinnern, da ich war klein, keine Ahnung wie viel, ich hatte vielleicht 2.500 Follower oder sowas und wir hatten ja hier in NRW den großen Streik und ich habe dann natürlich die großen Accounts der Pflege angeschrieben und es gab wirklich nur 2 bis maximal 3 Leute, die mich unterstützt haben. Du warst eine davon. Und da weiß ich noch, dass ich dich gefragt habe, ey, könntest du unterstützen? Hast du es gemacht?
Ja,
und
das das meinte ich nicht.
Nein, aber ich weiß, wie du das meinst, aber trotzdem da auch nochmal danke für, weil, aber ich meine, da sieht man und heute, ich blicke anders darauf, ich habe jetzt ein paar mehr Follower, ich will nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie in krassen Dimensionen unterwegs bin, aber ich merke auch, dass jetzt viele Leute mir schreiben, hey, kannst du das teilen, kannst du mich unterstützen, kannst du uns unterstützen und damals war ich ja genau in der gleichen Position und ich habe dich auch angefragt und heute überlege ich und denke, boah, das ist schon krass, wie viel Druck, ne, also dann kommt da jemand und das ist ja eine gute Sache. Aber du musst ja auch am Ende des Tages wissen, was unterstütze ich da und wem unterstütze ich da. Ne, also das kann man manchmal auch gar nicht mehr so differenzieren. Ne? Deswegen, ich kann mir das nur vorstellen, was in der Pandemie da wirklich für Anfragen auch kam.
Ja, und dann kommt eben auch die Zeit, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, wer ist Freund und wer ist Feind. Und dann bekommst du mit, wie sie hinter deinem Rücken reden, was sie eigentlich von dir halten, dass sie nur von dir profitieren wollten. Und das ist eine Sache, die nehme ich auch im außerhalb des Internets sehr persönlich. Da bin ich wirklich auch ein gebranntes Kind und dann auch unsicher geworden. Und deswegen, es ist nicht so einfach, weil ich muss ja dazu sagen, ich hänge nicht den ganzen Tag vor meinem Handy. Ich habe auch noch einen Job, ich bin berufstätig und das war ich bis auf 8 Monate durchgehend. Und ich habe Kinder und ich habe eine Familie. Und das hat, glaube ich, auch, das haben viele Menschen ausgeblendet, dass ich auch noch ein Mensch bin, der Gefühle hat.
Ja, im Internet musst du funktionieren, ne?
Der also vielleicht auch ist, mal 3 Stunden schlafen muss nachts. Das hat niemanden interessiert. Es drehte sich wirklich alles nur noch um dieses Öffentliche, um Instagram, um Aufmerksamkeit, um Likes, um Klicks. Und das war eine ganz bittere Erfahrung teilweise.
Krass. Also ich finde das unglaublich wichtig, dass wir darüber reden, weil ich glaube, das ist halt auch einfach eine Wahrheit, wenn man Aktivismus betreibt. Ne? Also wenn man sagt, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und ich versuche, was rauszuholen. Und so, wir haben jetzt darüber gesprochen, du hast wirklich sehr, sehr viel investiert, auch in der Pandemie, was irgendwie Dauer, sagen wir mal, auch erreichbar dafür. Und dich hat das auch zerfressen. Ne? Also dann irgendwann kam noch der Punkt, du hast doch gerade gesagt, es gab so eine Zeit, da war das auch zu viel einfach alles. Ne?
Mir ging es einfach nur schlecht und schlecht. Das ist überhaupt kein Ausdruck. Ich bin völlig gegen die Wand gefahren mit allem. Das ist aber auch meine eigene Schuld, in Anführungszeichen, weil ich mir nicht habe helfen lassen, weil ich gedacht habe, das habe ich vorhin gesagt, ich habe Verantwortung, ich muss das durchziehen. Ich konnte zu nichts Nein sagen, weil ich dann dachte, das ist eine verpasste Chance. Und habe das mit mir selber ausgemacht einfach. Und dann kamen so viele Dinge zusammen, diese Querdenkergruppe, die sich da gegen mich formiert hat, die dann auch bei mir eingebrochen ist. Also diese ganzen Dinge, die ich jetzt gar nicht im Detail erzählen will, aber das hat dazu geführt, dass ich einfach ein sehr dunkles Jahr hatte und auch wirklich ganz schräge Gedanken. Und ich bin froh, dass ich heute hier sitze, das muss ich so sagen. Und das habe ich einfach auch meinem Umfeld zu verdanken, meinen Freunden, meiner Familie. Natürlich auch irgendwo meine eigene Einsicht, das alles zu reflektieren, was ist es mir wert, da so weiterzumachen, kann ich so weitermachen? Und ich glaube, ich habe einen guten Mittelweg gefunden und vor allem ist es wichtig gewesen, darüber zu sprechen und das auch alles nochmal aufzuschreiben, weil das ist Verarbeitung gewesen auch. Ja, also ist ja.
Also ich habe Gänsehaut jetzt, wo du das sagst, das ist echt unglaublich, was man da auch, also was du durchmachen musstest. Ich bin auch froh, dass du heute hier sitzt und dass alles nochmal gut gegangen ist und dass sich auch viele Dinge verändert haben. Und es ist doch so krass, wenn man überlegt, also eigentlich ursprünglich haben wir über den, also gerade Pflegenotstand gesprochen. Wir kommen da gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf. Aber das alles, also diese Probleme in der Pflege, die ja so gigantisch sind, sorgen ja überhaupt erstmal dafür, dass es Menschen geben muss, wie zum Beispiel dich, die so aktiv sind, die in der Öffentlichkeit sagen, ey, hier passieren gerade Dinge, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das ist ja auch die traurige Wahrheit daran. Ne? Mhm. Also wenn, sagen wir mal, Leute nicht nach außen gehen würden, dann würde sich ja gar nichts verändern. Und deswegen finde ich das richtig, richtig stark, dass es immer noch Leute gibt, die Stimme erheben für die Pflege, weil du hast es richtig gesagt, nach der Pandemie ist alles verpufft irgendwie, es ist wenig, es haben auch viele Accounts, sind da gar nicht mehr dabei, die machen das nicht mehr, weil die mediale Präsenz ist weg und dann vielleicht auch dieses lukrative Geschäft, was man sich erhofft hat. Ne,
genau das.
Ich will da gar nicht ins Detail jetzt drüber gehen, da könnten wir vielleicht nochmal eine andere Folge machen über Social Media in der Pflege und die Wahrheiten oder Medfluencing insgesamt, aber wenn wir jetzt nochmal auf den Pflegenotstand gehen, was meinst du, was sind denn die Hauptprobleme, die uns wirklich so ans Limit bringen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen müssen?
Da können wir jetzt 3 Tage darüber sprechen.
Wahrscheinlich.
Das ist einfach ein komplettes systemisches Versagen. Und da hängen an diesem Gesundheitssystem einfach zu viele Blutsauger. Und das ist einfach überhaupt nicht zu kitten. Also du könntest ja nur, wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir machen eine Bürgerversicherung. Das wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, würde aber überhaupt niemanden und nichts retten, weil das von Grund auf reformiert werden müsste. Das weißt du ja genauso gut wie ich und wir können mittlerweile auch gar nicht sagen, es ist 11:55, wir haben schon lange 11:45. Und du kannst auch deine Postings nicht mehr beenden, sonst rennen wir in eine Katastrophe. Wir sitzen mit drin.
Absolut.
Wir haben tagtäglich Tote zu beklagen. Nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie durch dieses Systemversagen einfach auf der Strecke bleiben. Das muss man so benennen, aber das ist einfach nach der Pandemie schwierig geworden, in seiner ganzen Relevanz so in die Welt zu tragen, weil die Leute ausemotionalisiert sind. Jeder hat während Corona diesen beatmeten Patienten gesehen, der auf dem Bauch lag und die Schläuche und das Gepiepse und das Pflegepersonal und irgendwann kannst du es nicht mehr hören. Auch ob der Stagnation. Es ist ja immer irgendwie für jemanden, der berufsfremd ist, wie so eine Leier, die du runterbetest, bis er denn halt selber ins Krankenhaus kommt.
Ich wollte gerade sagen,
man. Und das ist das Einzige, ne? Glaube ich, was man damit jetzt nachhaltig erreicht hat, dass niemand mehr überrascht ist, sondern dass er in einer gewissen Art und Weise weiß, was auf ihn zukommen kann.
Ob es das besser macht, weiß man jetzt auch nicht, ne? Aber sagen wir mal, der intubiert beatmete Patient, der auf dem Bauch liegt, voll verkabelt ist, den gibt es ja jetzt immer noch.
Ja,
also unabhängig der Pandemie, ne? Aber es interessiert halt einfach keinen mehr.
Ja, das kennt man einfach.
Genau,
ja.
Aber das wird halt einfach so hingenommen, wie du sagst. Und das ist immer wieder dieses Problem. Man benennt das, man hat vor vielen Jahren schon gesagt, oh, demografischer Wandel, es wird eine Katastrophe kommen. Es ist ja nicht unbekannt gewesen, dass wir in diese Situation kommen. Es ist nicht unbekannt gewesen. Jetzt sind wir mittendrin und jetzt reden wir darüber, dass bis 2049 ja irgendwie 260.000 bis sogar maximal 690.000 Pflegekräfte zusätzlich noch fehlen können. Das ist nicht mehr so lange. Und das wird uns betreffen. Mhm. Da kommen wir langsam in diesen, in dieses Altersspektrum, sagen wir mal, wo wir vielleicht auch mal schon irgendwie Pflege gebrauchen könnten, ne? Oder zumindest unsere Eltern definitiv pflegebedürftig sind.
Also ich werde bald 40 und also ich habe neulich drüber nachgedacht, als wir die Knie wehgetan haben beim Joggen.
Bloß nicht ins Krankenhaus müssen.
Und, aber dann dachte ich so, die Hälfte meines Lebens ist vorbei. Also die Hälfte ist rum, wenn es gut läuft, ja. Und so, das kommt mir gar nicht so lang vor. Das war das Schlimme. Und dann dachte ich, das ist doch jetzt gar nicht. Also und es geht dann einfach relativ schnell, dass es normal wird, dass ich vielleicht regelmäßig Arztbesuche wahrnehmen muss oder dass ich ins Krankenhaus komme, weil, weiß ich nicht, habe ja auch lange geraucht und solche Dinge. Ja, aber das wird passieren. Und dann macht man sich Gedanken und das ist einfach kein schöner Ausblick.
Aber ich finde gerade da, und das habe ich auch immer oft gesagt, mir geht es nicht immer nur darum, sagen wir mal, dass mein Arbeitsalltag unbedingt jetzt so geschmeidig und toll wird. Mir geht es halt natürlich um die Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit überhaupt. Qualität, müssen wir ehrlich sein, die Ansprüche können wir teilweise gar nicht stellen. Mhm. Wir können ja froh sein, wenn wir überhaupt eine Versorgungssicherheit haben. Aber mir geht es auch darum, dass meine Zukunft, meine Familie, meine Kinder, ich selber oder ähnliches, dass wir alle irgendwann in diesem System, dass wir abhängig davon sind, dass es irgendwie funktioniert. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen davor, wie das bei uns später geregelt sein wird, wie überhaupt Pflege noch aussehen wird. Weil ich, so wie es aktuell läuft und die Tendenz ist, ich sehe keine guten Ansätze, dass das, sagen wir mal, jetzt in den nächsten 5 Jahren sich rasant verbessern wird. Also bin ich ganz ehrlich.
Das stimmt. Und das ist etwas, darüber muss sich jeder Gedanken machen. Ich habe das selber erlebt, als mein Papa 2017 gestorben ist. Der ist gut versorgt worden. Es lief wirklich gut. Mir hat man gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen oder mach dir keine Sorgen. Es waren ja meine Kollegen. Wir passen gut auf ihn auf. Man schläft anders, wenn man mit solchen Worten entlassen wird. Und es ist kein Trost, wenn man dann am Tag der Beerdigung hinter dieser Kiste herlaufen muss. Aber zu wissen, dass bis zu diesem Zeitpunkt alles gut ging und dass dein Allerliebstes einfach gepflegt wurde, so in Würde einfach, mit allem, was er gebraucht hat, dann hast du ein ganz anderes Gefühl. Und ich mag mir nicht vorstellen, wie es eben in dieser Mehrzahl an Fällen für die Angehörigen ist, die einfach schlimme Erfahrungen machen. Das ist ganz furchtbar und leider sind wir alle irgendwann mal Angehörige. Ja? Da können wir uns nicht ausnehmen.
Also ich kann das nur unterzeichnen. Ich habe 2021, das war in der Streikphase, da habe ich am Sterbebett von meinem Onkel gesessen und habe ihn begleitet und der wurde katastrophal versorgt und gar nicht begleitet. Also wäre ich nicht da gewesen, wäre meine Familie sozusagen alleine gewesen.
Das hinterlässt Spuren.
Ich konnte es, sagen wir mal, gut verarbeiten. Ich konnte das Ganze gut durchmanövrieren, aber ich war den Leuten gegenüber nicht böse, weil ich ja weiß, wie das System tickt. Und ich weiß noch genau, an dem Abend, wo mein Onkel auf die, also das war so das Palliativzimmer, ne, auf der Onkostation, wo er dann dahin verlegt wurde. Er hatte keine onkologische Erkrankung, aber es war das einzige Bett, was halt irgendwie noch würdevoll halt für ihn wäre, halt ein Einzelbett. Und dieser Kollege war dort in der Schicht alleine für 23 onkologische Patientinnen und Patienten. Und also, sorry, was soll ich Ihnen, ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen. Er hat mir richtig leid getan, weil er wusste auch nicht, wo vorne und hinten ist. Und ich fand das so pervers einfach, dass Menschen dann halt so würdelos am Ende halt dann auch noch versterben müssen. Und das ist ja leider, wie du sagst, tagtäglich so.
Ja.
wenn wir jetzt aber, also ja, wir, ich weiß aber auch, dass wir beide so ein bisschen trotzdem ja irgendwie positiv sind. Du sagst ja auch immer, trotz allem, was ist und egal wie schwierig es ist, du bist ja trotzdem noch in diesem Beruf und du bist trotzdem noch stolz drauf und du bist trotzdem noch gerne in diesem Beruf. Mhm. Kann ich 100% unterschreiben, ist bei mir genauso. Deswegen dachte ich mir, wir beenden das jetzt vielleicht ein bisschen positiv. Weil es ist schon,
ja, ja.
Wenn man das jetzt so hört, dann es ist die Realität.
Ja.
Aber was aus deiner Sicht, was meinst du, müsste sich vielleicht für unsere Berufsgruppe verändern? Auch wenn es vielleicht nur Kleinigkeiten sind, aber was würdest du vielleicht verändern wollen auch? Vielleicht frage ich so.
Ich glaube, die Haltung, es ist die Haltung. Es ist das, das eigene Reflektieren. Wir sind, ich kann das total verstehen, durch diese ganzen Jahre, die man vertröstet wurde und durch die ganzen Reformchen und dann merkst du, es wird aber irgendwie nicht besser. Trotzdem hat ja jeder einen Grund gehabt, warum er diesen Beruf ergriffen hat. Und wenn wir uns daran erinnern, warum haben wir das denn gemacht? Und erinnern uns auch an die guten Tage, die gibt es. Aber das ist wie mit allen Sachen. Wenn du dir eine neue Hose kaufst, sagen 9 Leute, steht dir super, und der 10. sagt, du siehst aus wie eine Ente, dann wirst du dich immer an den erinnern, der sagt, du siehst aus wie eine Ente. Und so ist das eben da auch. Die negativen Sachen bleiben dir mehr haften als die guten. Darüber nachzudenken, was man selber erreicht hat, wie man vielleicht das Leben anderer Menschen verändert hat, indem man nicht nur die große Reanimation und das Leben gerettet hat, sondern eben auch ja, Krankenbeobachtung. Ja, es spielen so viele Dinge ineinander. Man verändert nachhaltig das Leben von Menschen, so wie meine Kollegen damals, als sie meinen Vater betreut haben. Das hat was mit mir gemacht.
Das wird für immer bleiben, dieses Gefühl.
Das wird für immer bleiben. Und darüber, wenn man sich das klar macht und auch wie man über seinen Beruf spricht. Also dieses Jammern ist so ein Wort, das mag ich eigentlich gar nicht. Ich nenne es lieber Probleme benennen, aber es gibt natürlich auch die ewig in dieser Negativspirale gefangen sind. Das wirft kein gutes Licht auf uns. Und wie man einfach dem Ganzen so entgegentritt und wie man von sich selbst spricht, wie schön es ist, sich selbst kompetent zu erleben, was es für ein gutes Gefühl ist, am Ende des Tages einfach zu wissen, yes, das und das habe ich gemacht und das ist gut gelaufen. Dass man ein flinkes Köpfchen braucht, dass man so viele spezielle Skills benötigt, um diesen Job gut zu machen, den viele Leute gar nicht, viele Leute gar nicht besitzen. Also wie besonders man einfach ist, um diesen Job so gut ausüben zu können und vor allem wie anspruchsvoll es auch ist. In Sekundenschnelle auf verschiedene Situationen reagieren zu können. Dann hat man wieder 1000 gute Gründe, um zu sagen, ich mache das gerne und ich kann es empfehlen und das ist der Grund, warum ich meinen Job einfach gerne mache.
Absolut. Also hast mir jetzt auch komplett aus der Seele gesprochen. Ich sehe das genauso. Unser Beruf ist so anspruchsvoll einfach und er ist auch so vielfältig und ich finde es auch einfach, also ich bin absolut stolz darauf, in diesem Beruf zu arbeiten und das, was wir tagtäglich leisten, dass wir das leisten, dass wir das können, also dass wir dieses Wissen und diese Kompetenzen uns auch sozusagen erarbeitet haben. Das ist ja auch mal das, ne? Ich tue mich immer schwer, wenn gesagt wird, ja, ihr seid Alltagshelden und was weiß ich. Nein! Ey, Superhelden haben Superkräfte und die, ne, das sind wir nicht. Wir haben uns das hart erarbeitet, wir haben uns Wissen erarbeitet, wir müssen mit den Emotionen umgehen, wir können uns nicht wie ein Superheld irgendwie wegteleportieren und ne, also da prasselt ja so viel auf einen auch ein, da muss man mit umgehen können und das schaffen wir jeden Tag.
Und du musst vor allem auch aus dieser mildtätigen Schiene raus, also Pflege mit Herz, ja, das ist schon wichtig, aber dass man sich immer so auf diesem emotionalen Ding ausruht, ist halt falsch, weil wir haben ja Kompetenzen, die sind ja jetzt nicht irgendwie aus der mildtätigen Hütte her geflogen, sondern die hat man sich erarbeitet, die besitzt man. Und das ist einfach auch wichtig, um den Beruf aufzuwerten und diese Wertigkeit auch zu erhalten.
Also senden wir auch einen Appell an unsere Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Berufsgruppe, die Haltung nach außen auch zu wahren oder die Haltung vielleicht auch erstmal zu entwickeln. Ich glaube, dass das bei vielen halt einfach auch schon ja in der Ausbildung gar nicht so, sagen wir mal, genügend thematisiert wird, dass man einfach in diesem System, was so viel Druck, sagen wir, auf einem auch aufbaut und so viele Probleme und man muss sich da irgendwie in der Pflegeausbildung so durchhangeln, dass man gar nicht die Chance hat, sich diese Haltung auch zu erarbeiten, weil man irgendwie gefühlt im Dauerlauf irgendwie durch die Ausbildung rennt und versucht, ja, wir wissen es alle, dann am Ende dann halt noch die Lücken zu füllen im Dienstplan, was absolut nicht, sagen wir mal, legal ist, ne? Mhm. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir als Berufsgruppe eine Haltung gemeinsam entwickeln, dass wir zusammenhalten, dass wir aktiv werden. Und ich glaube, das ist halt einfach dieser entscheidende Punkt. Es gibt Menschen wie dich, die, sagen wir mal, für uns in Talkshows sitzen, die die Stimme erheben, die das gut für uns machen, aber es genügt nicht. Also wir brauchen die ganze Berufsgruppe dahinter. Also ne, du bist ja auch immer nur so stark wie die Leute, die hinter dir stehen. Ne?
Diesen einen Superhelden gibt's nicht. Das
genau.
funktioniert nicht. Ja.
Aber es wäre doch so toll, wenn man sagt, hey, wenn da jemand von uns sitzt, sagen wir mal, wir stehen dahinter, wir sind so, so viele, das hätte doch so eine geile Wirkung. Und deswegen wünsche ich mir halt einfach, dass wir innerhalb der Berufsgruppe dieses Gefühl entwickeln, dass wir gemeinsam auch was bewegen können. Und das könnten wir, das könnten wir.
Die Berufsgruppe ist insgesamt einfach sehr inhomogen. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn man sich einig wird, ja, jetzt die Kammerdiskussion zum Beispiel. Ich würde mir wünschen, dass wir das hinkriegen, uns zu organisieren, weil die Manpower, die hätten wir ja. Aber das ist einfach, es ist schwierig. Ich sehe da wirklich irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels.
Aber
bei
du bleibst
allem.
Trotzdem weiter dran.
Ja, ich bleib dran. Aber diese gewerkschaftliche oder Kammerorganisation, so wie es in anderen Berufsgruppen ist, für die es selbstverständlich ist, sich zu organisieren, auch wenn sie ihre Kammer nicht toll finden und fühlen sich nicht gut vertreten, aber sie machen es halt, weil sie wissen, du hast halt einen Fuß in der Tür.
Ja.
Du bist viele. Ja.
So wie unser System, also man muss ja immer, und vielleicht das, wir wollen jetzt gar nicht, ich glaube, diese Debatte, wir können noch zwei Folgen machen.
Ja, ja.
Ne? Aber
100.
Ja, wahrscheinlich, aber ich glaube einfach, was viele nicht verstehen, unser System, das, was wir jetzt auch kritisiert haben, unser System läuft aber leider nach gewissen Regeln. Hm. Die können wir von jetzt auf gleich nicht einfach kippen und die aktuelle Politik wird diese Regeln auch nicht von jetzt auf gleich verändern. Hm. Und deswegen muss man versuchen, dass man mit diesen Tools sozusagen, die in diesem System greifen, dass wir die so gut für uns nutzen, dass wir sie für unsere Berufsgruppe dann sozusagen auch ins Positive lenken. Und wir haben halt ein Selbstverwaltungssystem, wo kann man halt einfach einen wichtigen Anteil annehmen, halt für die Berufsgruppe zu sprechen. Ich kann jetzt sagen, ich finde trotzdem eine Verkammerung, finde ich blöd. Kann ich voll verstehen. Mhm. Aber wenn wir in diesem System an gewissen Stellen mitreden wollen und wenn wir was machen wollen, dann müssen wir leider darauf zurückgreifen. Und wenn wir gute Tarife haben wollen, dann müssen wir in eine Gewerkschaft gehen, dann müssen wir streiken und dann müssen wir für Tarifverträge, die eine ordentliche, sagen wir mal, Bezahlung und Urlaubsanspruch, Entlastung etc., da müssen wir dafür auf die Straße gehen, mit einer Gewerkschaft. Ne? Und das sind Dinge, die muss man dann halt einfach gestalten.
Man muss die Kröte schlucken.
Ja, man muss, genau, man
so,
muss sich und man muss
ist
es mit,
einfach
und
so.
Da kommt meine Haltung, man muss mitgestalten.
Ja.
Das würde ich jetzt mal sagen. Franzi, unglaublich, also ich muss nochmal sagen, also unglaublich krass auch nochmal dieser Einblick. Ich hatte ja gesagt, ich hatte Gänsehaut an manchen Stellen, weil ich kann es mir auch nur vorstellen, wie krass dieser Druck ist, wenn, sagen wir mal, so, so viele Menschen einen Anspruch, sagen wir, auf einen wirklich stellen und man irgendwann in diesen Hamsterrad ist und denkt, ich muss es allen gerecht machen. Also ich fand das nochmal sehr, sehr eindrücklich. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Dass wir ja einfach nochmal über diese ganzen Dinge gesprochen haben und ich glaube, dass viele sich von deinen Worten auch nochmal abgeholt gefühlt haben. Weil die sich, glaube ich, das Gleiche auch fühlen.
Das ist schön. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Und wir haben ja noch 2, 3 Themen für weitere Folgen irgendwann mal.
So sieht's aus.
Schreiben uns auf den Themenspeicher.
Gut.
Vielen lieben Dank und ja, auch danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera, Laura Berling. Ton, Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion, Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.